Mit wem aus der ESC-Jury jetzt für den Vorentscheid würdest du am ehesten mal so Sushi essen gehen?
Ich glaube, das ist eine absurde Frage.
Magst du Sushi?
Ja, ich liebe Sushi. Bin ich toll.
Ah ja.
Also dann halt dann kein getroffen. Fisch, aber, also kein Fisch, ne? Aber,
Also Sushi ohne Fisch?
Ja.
Okay.
Warum ist ja, das so komisch?
Ja, dann Antwort.
Ja, ich glaube, ich wäre am ehesten, glaube ich, bei Elton. Ich glaube, mit dem kann man am meisten Spaß haben, denke ich.
Ich glaube, also ich glaube auch, die Frage zielte eigentlich darauf ab, wie sympathisch du auch Stefan Raab findest innerhalb dieser Shows jetzt.
Ach so. Ja, also er war, glaube ich, relativ weit hinten, so, wenn ich mich entscheiden müsste, mit wem würde ich Sushi essen gehen. Also ich glaube, finde ich jetzt nicht so die Sympathiebombe, muss ich sagen.
Ich finde auch, aber ich finde es gar nicht so schlimm. Aber nö. Es ist schon, also es ist schon extrem, wie das auf ihn zugeschnitten ist und mit wie viel Selbstvertrauen er darauf sitzt. Aber dazu mehr, denn es geht neben Promis oder Palmen heute auch um den ESC-Vorentscheid. Jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone. Ja, herzlich willkommen bei Fernsehen für alle. Der Dschungel ist in der Vergangenheit, er wirkt schon wie immer, als wäre er ewig her. Und schon ganz neue Trash-TV-Highlights sind gestartet. Promis unter Palmen haben wir dabei. Neue stehen schon in den Startlöchern. Big Brother startet, Sommerhaus der Normalos startet. Und wir haben gerade natürlich die Zeit, die wir in diesem Jahr, also in diesem Jahresabschnitt immer haben, nämlich die Pre-ESC-Zeit, aka die Vorentscheidszeit. Und da haben wir einige Expertinnen hier bei uns im Podcast. Wir haben Anni, wir haben Selma, die sogar involviert ist beim diesjährigen ESC. Und wir haben Jule natürlich. Hallo.
Hallo.
Habe ich schon richtig gesagt? Du bist auch ESC-Fangirl, ne?
Schon. Also bin da immer dabei und gucke. Also ich gucke jetzt nicht irgendwie jeden Vorentscheid von Montenegro oder Litauen oder so, aber ich gucke schon immer dann, wenn dann irgendwie ein neuer Song dabei ist und verfolge das dann auch immer dann, wenn es dann so die heiße Phase geht natürlich.
Na, dann sitzt ja die Richtige hier, das ist gut und ich glaube auch, dass von den anderen, zumindest wie ich jetzt so den Überblick habe, niemand auch alle beide Vorentscheids, die es jetzt schon gab, also es ist ja die große Vorstellungs-Doppelgala bei RTL jetzt gewesen und dann gibt es nochmal ein Halbfinale und dann gibt es nochmal ein Finale, ne? Das ist so, glaube ich, richtig.
Genau.
Und da haben gar nicht alle alles gesehen, von daher sitzt die Richtige hier. Wir beginnen aber nicht mit dem ESC-Vorentscheid, dazu kommen wir gleich. Unsere FavoritInnen und so weiter, wer es am Ende machen sollte, wer am besten nach Basel für uns fahren sollte, das entscheiden wir gleich. Davor gehen wir zu dem großen Rückkehrer unter den Trash-TV-Shows und zwar Promis unter Palmen. Da, ja, die Vorgeschichte haben wir hier schon tausende Male erzählt, wie es dazu kam, dass wir jetzt ein Comeback feiern im Prinzip von Promis unter Palmen, weil das Format gab es jetzt einige Zeit nicht und dann hat sich Sat.1 entschieden, nachdem sie das dann, ich war ja bei der Pressekonferenz auch da, dann irgendwie gesagt haben, ja ey, da gab es so ein großes Echo und die Leute auf TikTok und so weiter haben uns damit monatelang genervt, wir sollen das endlich wieder bringen und so weiter und dann haben sie sich erbarmt und haben Promis unter Palmen wiedergeholt aus dem Giftschrank. Leider nicht so ganz, ne, weil Staffel 2 immer noch nicht quasi jetzt hochgeladen wurde. Ich kann damit leben, viele andere nicht. Jetzt ist aber Staffel 3 da und das Teilnehmerfeld haben wir auch schon besprochen damals, als es direkt verkündet wurde. Und jetzt ist die erste Folge, also wir nehmen am Sonntag Nachmittag auf. Die erste Folge ist schon gedroppt auf Join. Morgen, also Montag, läuft die erste Folge, glaube ich, im linearen Fernsehen dann auch. Und so wie ich das Ganze wahrgenommen habe, hat bisher auch niemand so richtig davon was mitbekommen. Also, dass Promis unter Palmen gestartet ist, oder?
Nee, also so ist ja oft so, wenn irgendwie so eine neue Sendung startet, dass es dann immer relativ auf TikTok dann auch viral geht und dass dann die Leute irgendwelche Ausschnitte posten. Aber es ist in dem Fall nicht so gewesen. Also ich hatte auch nichts in meiner Timeline, also sowohl auf Instagram, sei es auf Twitter. Also es ist sehr ruhig gewesen bisher. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob es da noch nicht die große Eskalation gab und deswegen die Leute da noch nicht so intuit sind. Oder warum es ist ja noch nicht im Fernsehen gestartet, kann ja auch daran liegen. Aber ich meine, die meisten Leute gucken es ja jetzt eher online. Also Ja, aber ich finde das jetzt auch nicht besonders überraschend, ehrlicherweise. Also ich weiß nicht, was Leute sich da irgendwie erhofft haben, dass das irgendwie so das mega riesen Ding kommt. Also ich habe das jetzt nicht so persönlich wahrgenommen.
Es gab eine große Eskalation, aber die hat, zumindest wie ich das verstanden habe, mehr auf der großen Party stattgefunden,
Oh
oder?
mein
Also
Gott, stimmt.
am, also
Julia, oh nein.
genau. Also heute vor einer Woche war eine große Premierenparty zum Joint Release. Da wurden ganz viele Leute aus der Trash-TV-Welt eingeladen, unter anderem auch wir. Von uns war auch jemand da, und zwar, das kann ich jetzt schon mal verraten, Johanna. Johanna ist aber gerade im Urlaub, deswegen sitzt sie heute nicht mit uns hier, sondern erzählt die Geschichte, wie es vor Ort war, unter diesen ganzen Trash-TV-Leuten, die alle da waren und die sich alle gestritten haben anscheinend. Erzählt sie nochmal, der große Teaser jetzt auf die Zukunft. Also Johanna wird irgendwann noch Bericht erstatten von diesem Event. Auf jeden Fall war dieses Event in Berlin, ne, Montagabend, und da waren ganz viele Leute, die auch gar nicht jetzt an der Staffel beteiligt waren. Ich glaube, Ex-Teilnehmerinnen, wie zum Beispiel Julia Siegel, wie auch hier Katie Bam, Steffi war zum Beispiel, also ganz verschiedene
Lars
Leute,
war auch
und dann
da.
auch Lars war auch da, Leute auch, die gar nichts mit Promis oder Palmen jemals irgendwie zu tun hatten. Didi Hallervorden zum Beispiel wurde mir
Ja,
erzählt, war auch da. Also einmal komplett alle auf der Kurzfahrliste von Sat.1 einmal angerufen, alle sind gekommen. Dazu eben viele InfluencerInnen, Blitzlichtgewitter und sonstige HeldInnen der Trash-TV-Berichterstattung. Und eben Johanna war mittendrin. Johanna, die gerade erstmal so ein bisschen als Promi-Patin hier dabei war, wurde sofort befördert nach Berlin und sofort dahin geschickt. Ich bin sehr gespannt, was sie dann zu erzählen hat, aber gerade ist sie im Urlaub. Ja, und es gab aber im Rahmen von dieser, oder danach, glaube ich, gab es einen großen Skandal, wie ich es wahrgenommen habe, denn dann haben sich vereinzelt irgendwie so Trash-TV-Stars dazu entschieden, dass wir jetzt noch alle Karaoke singen gehen, glaube ich, ne? War die,
Ja, ich glaube schon.
dann sind sie, hat Julia Siegel ein Großraum-Taxi da irgendwie geordert, und dann sind sie direkt nach Berlin und in irgendeinen Karaoke-Club. Und da hat dann der Skandal stattgefunden, dass die nicht reingelassen wurden. Und dann hat irgendwie Julia versucht, das zu regeln und so weiter. Und da waren eben Menschen dabei, also People of Color waren in dieser Gruppe an Trash-TV-Stars anscheinend dabei. So, und dann hat der Türsteher oder die Türsteher haben dann irgendwie gesagt, dass die jetzt nicht rein dürfen. So, die haben die aber partout nicht reingelassen. Julia hat versucht, alles laut ihrer Schilderung zu vermitteln und sie da reinzuschleusen. Und dann hat Julia danach, am Tag danach, noch wahrscheinlich irgendwie ein Weißwein geschwängert, da irgendwie in so ein Statement gemacht, von wegen großer Skandal bei diesem einen Karaoke-Club, denn da war, also da wurden wir nicht reingelassen. Und dann habe ich es nicht ganz verstanden, weil sie hat dann gesagt, der Türsteher oder die Türsteher waren, und ich zitiere, Pullifarbe hatten die, und sie hat auf ihren Pulli gezeigt. Und der war schwarz, so, und dann wollte sie quasi damit sagen, dass die eine schwarze Hautfarbe hatten, die Türsteher. Und das ist natürlich, also macht man nicht, sollte man nicht machen. Ja, hab ich auch noch nie gehört, irgendwie, dass jemand quasi über eine
Nee.
Hautfarbe verglichen hat, dann mit einem Kleidungsstück und so weiter. Und also wirklich deplatziert und dumm einfach. Und dann wurde sie daraufhin, ich weiß gar nicht, was ihre Aussage war letztendlich. Also ich weiß gar nicht, was sie damit
Nee.
letztendlich auch sagen wollte. Auf jeden Fall war dann am Ende, hat sie natürlich Kommentare bekommen von wegen, ey, was soll das? Warum redest du hier so von Mensch mit schwarzer Hautfarbe irgendwie, von wegen Pullifarbe und so. Und dann hat sie nochmal ein Statement irgendwie Ende der Woche rausgehauen, wo sie dann gemeint hat, ey, ich wusste das nicht. Als ich jung war, war schwarz irgendwie noch ein, oder war das irgendwie was Schlimmes, was man gesagt hat, und man hat das Wort nicht gesagt. Und jetzt weiß ich das, dass man schwarz auch dann irgendwie groß schreibt und so weiter. Und schwarz ist kein Schimpfwort. Keine Ahnung. Da hat sie das versucht, irgendwie so einzufangen, aber hat es nicht so richtig geschafft, weil sie dann auch wieder sich da irgendwie verstrickt hat in Erklärungen und so weiter. Das hat auf jeden Fall stattgefunden am Rande von dieser ganzen Promis oder Palmen-Geschichte. Und das hat viel, viel mehr Aufregung erzeugt als alles, was Promis oder Palmen jetzt in der einen Woche, in der es online war, irgendwie geschafft hat. Naja, ganz kurze Vorgeschichte eben. Ich wollte auch nur damit sagen, bei mir ist es nämlich auch nicht so richtig angekommen. Also wenn ich nicht gewusst hätte, dass wir eingeladen waren zum Premieren-Event von Promis unter Palmen, hätte ich es auch wirklich nicht gewusst, dass es einen Join-Pre-Release gibt. Also hätte ich wirklich nicht wahrgenommen.
Nee, das hätte ich auch nicht mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass in dem Trailer für, ich weiß gar nicht, ob es irgendein Sat.1 Frühstück Fernsehen, keine Ahnung, irgendwas war, dass die dort schon Yvonne irgendwie gezeigt haben, weil die irgendwie so in einem Ausschnitt zu sehen waren. Und das war ja so das große Geheimnis. Also
Yvonne Wölke, ne?
Yvonne Wölke, sorry, ja. Und da habe ich das mitbekommen, dass es da so eine kleine Panne war. Ja, das war so das Einzige dazu.
Ja, also Yvonne Wölke zieht als Nachzüglerin ein. Genau. Das wurde angeteasert am Ende der ersten Folge und war auch davor schon bekannt eben, ja.
Genau, ja. Im Trailer war es ja dann auch dann drin in der Folge.
Genau, und das ist deswegen anscheinend irgendwie ein großes Ding, weil ja Iris Klein auch eine der Teilnehmerinnen ist und damit wird damit schon wieder, also schon wieder damit Werbung gemacht quasi, dass es endlich wieder
so
um dieses Thema geht.
Sat.1 hat das irgendwie, oder Join, ihr hat das irgendwie so für sich gepachtet. Also das hatten die ja bei Promi-WW, die hatten das im Forsthaus, jetzt bei Promis unter Palmen, also es hört einfach nie auf.
Ja, man muss ja dazu sagen, dass die Macher von Promi Big Brother und die Macher jetzt von Promis unter Palmen mehr oder weniger dieselben Leute sind, ne? Und das merkt man ja auch an der Besetzung schon immer, hat man es immer gemerkt.
Ja.
Also, ne, Claudia Obert, dann jetzt dieser ganze kleinen Wölke-Clan, aber auch andere. Ne? Man merkt es ganz deutlich, dass die da so ein paar, also Menowin zum Beispiel auch, finde ich, merkt man auch. Also wenn er irgendwo zurückkommt, dann innerhalb von dieser Senderfamilie und irgendwie Produktionsfamilie, weil da hat er eine gute Zeit bei Promi Big Brother damals gehabt und so. Also ja, man merkt das schon ganz deutlich. Und ja, also wie gesagt, die TeilnehmerInnen werden wir jetzt gleich eh im Rahmen der Besprechung irgendwie abklappern. Deswegen müssen wir sie nicht mehr Person für Person durchgehen. Wie hat es dir denn jetzt gefallen? Du hast die erste Folge jetzt, die ja auch wieder, ich glaube, 120 Minuten, also 2 Stunden oder so dauert. Hast du dich im Ganzen geschaut?
Nee. ich muss sagen, ich wollte es anfangen zu gucken, weil ich so Hate-Watchen wollte, weil ich mir dachte so, das wird doch wieder so ein Kack sein. Und dann hat es so ein paar Momente gehabt, wo ich dachte, das finde ich gerade witzig oder das ist irgendwie ganz unterhaltsam, aber im Großen und Ganzen ist es, also ist es nix. Ich glaube, das ist einfach so, ich brauche das einfach nicht. Das können die wieder einäschern. Also die können es wieder vergraben in den Giftschrank zu Sat.1 zurück. So, braucht man nicht.
Ja, also für mich hat halt Sat.1 mit Promis unter Palmen ein Format, was aus 2 Gründen letztendlich so gehypt wurde und wird. Und das eine ist, dass es damals ja in der Corona-Zeit gestartet ist, ne? Also wirklich so erste, zweite Woche Corona-Zeit ist es losgegangen und da war das einfach, deswegen hatte das unglaubliche Quoten und wurde auch so gehypt, weil das eben zu der richtigen Zeit kam, muss man einfach sagen. Ja. Und zweiter Grund war wegen der Exzesse, also wegen der Ausschreitungen und wegen Mobbing in Staffel 1, wegen Willi Herren in Staffel 2, wegen Prinz Markus in Staffel 2 und so, also genau wegen dieser Sachen ist es so gehypt worden, weil immer Sachen passiert sind, die eigentlich nicht passieren sollten. Ja. So.
Und ich glaube, dadurch, dass es dann auch abgesetzt worden ist und dann halt lange Pause war, hat da ja irgendwie so eine Verklärung stattgefunden, die ich mir nicht erklären kann. Also ich habe das Gefühl, das sind nur die Leute, die jetzt irgendwie sagten, ja, Promis unter Palmen, das war das beste Format, bla bla bla. Das sind nur die Leute, die dann die TikTok-Ausschnitte gesehen haben, weil die dann so viral gegangen sind wieder mit Claudia Obert und Desiree Nick, wie die da ins Sprechzimmer gerannt ist oder da, als dann der Koffer da runtergeflogen ist, die Treppe. Also ich glaube, das sind Leute, die nicht die komplette Staffel gesehen haben und nicht gemerkt haben, dass das all in all, also neben den ganzen Eskalationen, einfach auch ein Kackformat ist und einfach nicht witzig ist.
Gib Leuten etwas, was verboten ist, dann wollen sie das Verbotene natürlich haben. Ne? Also wenn man irgendwie Bücher unter Verschluss hält und zurückhält, dann will man natürlich auch genau diese Bücher lesen. Und wenn man eine Staffel von Promis unter Palmen sagt, nee, die ist zu heftig oder das dürft ihr aus den und den Gründen nicht sehen, obwohl da ja angeblich krasse Menschen da irgendwie beteiligt waren, dann will man die natürlich auch sehen, weil damals der Trailer für Staffel 2 war mit das Krasseste, was ich jemals gesehen habe, ehrlicherweise. Also es war ja wirklich, da wären ja noch Sachen passiert, also jetzt anhand des Trailers gesprochen, die dann auch jeweils wieder Diskussionen hervorgerufen hätten, ob man das nicht besser sein lässt oder ob man da nicht besser hätte irgendwie anders eingreifen müssen, können, sollen, etc. Ne, wie da der Currywurstmann da ausrastet und wie Melanie Müller jetzt eh schon gar nicht mehr möglich ist, das zu veröffentlichen, alleine wegen ihr. So, Kelvin, der schon in den ersten zwei Folgen da komplett sich besäuft, gemeinsam mit Henrik, aus dem
Henrik,
man das jetzt
genau,
auch...
Henrik, also, da war doch auch dieser Betrugsskandal, der eigentliche Betrugsskandal, weil er mit Paulina zusammen war zu dem Zeitpunkt, war ja auch so ein Ding, was da... Also...
Dann Emmy, Patricia Blanco und so weiter, Julia Siegel, die dann am Ende ja gewonnen hätte, hat
ja,
so.
Genau.
Also, ja, vom Cast her natürlich extrem und natürlich ist es eskaliert und so und, ja, also ich bin auch nicht traurig, dass, also ich hätte so einzelne Streits mir gerne angeschaut, weil diesen Currywurstmann-Konflikt zum Beispiel, weil da hat er ja so irgendwas geschrien von wegen irgendwas mit der Bettdecke, hast du mir da runtergezogen und so weiter.
Ja.
Den hätte ich mir allein für sich gerne angeschaut, weil es da anscheinend um ein harmloses Thema ging und anscheinend ja vielleicht ein bisschen Alkohol nachgeholfen wurde, aber ansonsten nicht viel. Während dieser ganze Hendrik haut da die Kamera runter und so weiter.
Ja.
Und auch schon Kelvin, der da komplett sich besäuft und dann von Melanie Müller.
Das war in der ersten Folge schon.
Genau.
Das war ja schon in der ersten Folge so krass. Das war ja auch das Ding, weil es war ja während Corona wurde das ja auch gedreht und ich glaube, da war das ja so, dass der überhaupt nicht feiern konnte und Kelvin war ja vorher die ganze Zeit unterwegs und dann hat er so ein Format, wo die wieder Party machen können und dann ist es ja nochmal doppelt mehr eskaliert, weil die einfach so viel gesoffen haben, wie sonst, also es war was schlimm, wie so diese Blicke auch, die da hatten in der ersten Folge da, weil die da wirklich nichts mehr gecheckt haben, also, ne.
Ja, ja. Ja, das war eins von diesen Quarantäne- Formaten, also die quasi turbo gestartet sind wegen diesem Quarantänefaktor.
Ja.
Dass Henrik und Kelvin da irgendwie komplett auf nüchternen Magen da irgendwie in das Format reingehen und dann sich der Todes besaufen und direkt mal komplett eskalieren. Davon war nicht auszugehen auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall, das ist die Vergangenheit, aber das Format an sich hat halt nichts Besonderes, ne? Das muss man einmal dazu sagen. Es hat halt nichts, was es irgendwie jetzt außergewöhnlich macht oder das muss unbedingt zurückkehren. Wir haben ja auch immer gesagt, ey, wenn ihr so ein Format machen wollt, dann könnt ihr das einfach unter anderem Namen zurückholen. Sat.1 jederzeit haben sie ja auch gemacht mit Club der guten Laune, hat dann aus anderen Gründen nicht funktioniert, aber das hätten sie ja nochmal machen können. Niemand hätte sich beschwert, selber Produktionsfirma hätte es machen können, aber natürlich wollten sie jetzt die Überschrift Promis unter Palmen kehrt zurück und damit eben auch dieser ganze Aufschrei, der dazugehört. Und dann haben sie ja noch was gemacht, was wir damals schon kritisiert hatten, dass sie ja Janina Yousefian da auch in den Cast genommen haben, die ja rausgeflogen ist beim Dschungelcamp wegen einer rassistischen Äußerung. Ja. Und wenn man jetzt auch den Ausgang von Folge 1 kennt, ne, sie fliegt als erste raus, dann denkt man sich wirklich, also nicht nur hätte man sie, war das wirklich nötig, sie den Cast zu nehmen, sondern jetzt fliegt sie auch noch als erste, sang- und klanglos raus, hat nichts geleistet in dieser ersten Folge. Überhaupt nicht irgendwie authentisch oder unterhaltsam gewesen. War das wirklich nötig jetzt, dass man diese Überschrift auch wieder in Kauf genommen hat? Janina Yousefian, Rassistin aus dem Dschungelcamp in Anführungsstrichen.
Ja.
Hier wieder großes Comeback und jetzt fliegt sie
auch
raus.
Generell auch bei ihr habe ich ihre Intention noch gar nicht verstanden, weil Kim kommt da ja so rein und sie beleidigt sie einfach so aus dem Nichts. Das fand ich mega unangenehm irgendwie. Und auch die ganze Folge, auch dann am Ende hat sie ja irgendwie auch nichts gepeilt, das ganze Spiel auch nicht verstanden. Also da dachte ich mir auch so, und vor allem, wenn man sich auch die anderen Formate anguckt, warum sie da eingeladen war, das war ja nur wegen der Dieter Bohlen-Geschichte. So. Das war ja immer so das Thema gewesen oder ihr Thema gewesen bei allen anderen Formaten. Aber das war jetzt auch nicht so, also jetzt auch nicht mehr so relevant oder spannend und sie war nicht witzig. Also es hat einfach nichts Sinn ergeben. Aber ich finde auch generell bei dem Cast, also klar, Janina mit dem Spruch, aber auch die anderen, also wenn ich es überlege, Kim ist handgreiflich geworden in einem Format, Lisha war auch jetzt nicht, die hat sich nicht als Bestes präsentiert im Sommerhaus, dann Christo oder Chris, weiß ich jetzt auch nicht genau, wie der heißt. Ich meine, da gibt es ja auch so ein paar Geschichten wegen Shirin David, will ich jetzt nicht so weiter ausführen, aber die gibt es auf jeden Fall. Dann Chico war im Knast, Claudia auch ganz merkwürdige Aussagen, gerade so im politischen Sinne gerade. Also
auch zum Alkohol, die man eigentlich eventuell verbieten wollte und so, aber
ja. Also es ist ganz komisch. Also ich finde, der Cast ist so seltsam besetzt und man hätte das vielleicht irgendwie auch positiver gestalten können mit besseren Leuten, aber so ist es wieder genau in dieselbe Kerbe, dass man da halt hofft, dass es da eskaliert und dass die Leute so übertreiben und sich richtig anschreien und eventuell es da auch zu schwierigen Äußeren vielleicht auch kommt. Also, das ist einfach nicht geil.
Ja, ich finde es halt auch deswegen so ein bisschen scheinheilig, weil sie halt eben nicht mit den ja, Hauptmerkmalen der Leute das Ganze verkaufen. Also zum
Ja.
Beispiel Janina, ne? Da wird dann
Ja.
irgendwie zum hunderttausendsten Mal die Dieter-Bohlen-Geschichte erzählt, ne? Die stellen die dann vor in so einem Vorstellungsclip mit so Schlagzeilen und so weiter. Und dann werden da wieder, ja, Teppichluder und bla bla bla. Nein,
Ja.
ihr ladet sie nicht wegen dieser Geschichte ein. Das habt ihr doch schon zweimal gemacht. Also vor
Ja.
allem ihr Leute, ne? Dieselbe Produktionsfirma, da saß sie ja bei Promi Big Brother, da hat das ja alles schon erzählt. Vor 10 Jahren ist es ja, ne? Das ist
Ja.
alles schon passiert. So. Dann sagt doch, warum ihr sie wirklich einladet, ne? Das kann, also,
Ja.
dann seid halt so ehrlich. Genauso bei Kim Virginia, die wird da irgendwie mit, ja, keine Ahnung, die wird eben wegen ihrer Eskalationen eingeladen, die sie in letzter Zeit vollbracht hat und nicht wegen ihrer Bachelor und diese ganzen, ne? Also, man überspringt dann immer so ein paar Jahre und behält sich das irgendwie vor, über die Wahrheit zu reden, warum die wirklich dabei sind, so. Und das ist halt so, ja, scheinheilig, wie gesagt, einfach. Und ja, also der Konflikt zwischen Kim Virginia und Janina hat sich ja dann durchgezogen. Janina war dann eben auch unbeliebt, deswegen, weil die beiden sind in ein Gespräch gekommen und Kim war, glaube ich, die erste, die was gesagt hat von wegen irgendwas mit Teppichluder, ne, irgendwie eine Anspielung darauf gemacht und dann hat Janina darauf hingesagt, ich sag ja auch nicht, dass du eine Escort bist, irgendwie so. Und dann hat Kim halt gemeint, ja, das würde ja auch nicht stimmen. Ich meine, bei dir stimmt's ja, du warst ja das Teppichluder, bei mir stimmt's nicht. Ich war kein Escort-Girl. So, und daraufhin war halt Janina bei ihr unbeliebt. Und wenn du bei Kim Virginia unbeliebt bist, dann spreadet die das natürlich im ganzen Haus. Sie ist sehr gut mit Lisha. Und da war eigentlich dann schon die Messe gelesen, sozusagen für Folge 1. Weil wenn du halt Kim Virginia und Lisha gegen dich hast, Lisha, die auch, muss man sagen, also die eine gewisse Läuterung erstmal durchgemacht hat, jetzt jahrelang, dann aber lustigerweise durch das Promi-Büßen eher wieder quasi in die Gegenrichtung gegangen ist. Also die beim Promi-Büßen war
Ja,
und gesagt hat, nee, ich bin eben
stimmt.
so ein bisschen wie Gloria, so ein bisschen, nee, ich bin
Ja.
die echte Gloria, die echte Lisha ist noch da und ich bin immer noch eine Assi-Vollidiotin, so, die immer noch mobbt und die immer noch einfach unausstehlich ist.
Ja.
Und jetzt geht sie da rein und sitzt da auch da und sagt, ich liebe es, ein Arschloch zu sein. Das ist ihr
Ja.
Vorstellungsclip. Und macht jetzt von Minute 1 genau das, was sie im Sommerhaus gemacht hat. Und drischt auf Janina ein.
Ja.
Dafür hasse ich jetzt schon Promis unter Palmen in dieser ersten, also in dieser dritten Staffel. Dafür, dass man am Ende so ein bisschen Mitleid mit Janina hat, die im
Ja.
Dschungelcamp sich rassistisch
Ja,
geäußert hat. Mit der
eben.
will ich kein Mitleid haben.
Ja.
Und genau das ist jetzt passiert, weil wir können eine echte Diskussion darüber führen. Und das ist das Problem, dass bei Promis unter Palmen am Ende von Folge 1, Staffel 3, es wieder zu einer Mobbing-Situation kommt. Ne? Das kann man
Ja.
kann diese Diskussion führen. Und das ist halt, man denkt sich, habt ihr wirklich nichts gelernt, weil dieses Feigenblatt mit Claudia
Ja.
Obert, was da drin sitzt, die halt dafür stehen soll, dass, ah ja, diejenige, die hier krass gemobbt wurde, die haben wir jetzt dazu gebracht, dass die hier teilnimmt und Spaß hat und sogar extra
Ja.
Rechte hat und da irgendwie mehr bestimmen darf und jemanden safen kann und sie ist selber gesaved und so. Unsere große Queen Claudia Obert, die soll dafür stehen, dass wir verstanden haben, was die Kritik war. Und dann sieht man das Ende von Folge 1 und denkt sich, nee, ihr habt überhaupt nichts verstanden.
Nee, also das ist einfach nur so traurig, weil man auch so gemerkt hat, dass, also bei Janina am Ende saßen die auf dem Sofa und sie hat ja wirklich auch gar nichts verstanden. Und die Leute sind die ganze Zeit so komisch mit ihr auch umgegangen. Und auch nur Lisha. Ich finde es ein bisschen schade bei einer Lisha, weil ich finde die in manchen Situationen echt lustig. Also die ist halt unterhaltsam. Aber da hat sie dann über ihre, wo sie dann wieder das übelste Arschloch raushängen lässt, Situation, wo ich denke so, Girl, du könntest einfach nur funny sein, aber nein, du musst immer einen draufsetzen und immer noch so hier zeigen, dass du immer noch die Assi-Braut bist von früher. Also ich finde das einfach unangenehm, wie die sich da alle so aufgespielt haben. Ja, aber ich bin ehrlicherweise auch ein bisschen froh, dass Janina jetzt erstmal raus ist. Einfach weil sie, glaube ich, auch für, also ist egal, ich gucke es eh nicht weiter, aber so für die Sendung, glaube ich, ist es ganz angenehm, weil ich glaube, wenn sie da irgendwie noch gesaved worden wäre, dann hätte sich diese Mobbing-Situation wahrscheinlich immer mehr weiter reingesteigert.
Auf jeden Fall. Aber es wird natürlich dazu kommen, dass es ein neues Opfer geben wird, weil, also
Ja.
wenn Lisha da drin ist, in diesem Modus und Kim Virginia ja sowieso, Aber wenn die beiden da irgendwie auch jetzt noch zusammenarbeiten, wie es aussieht, dann wird es dazu kommen, weil sie das machen müssen, weil sie das machen wollen und so. Und das Problem ist einfach, dass sie da drin sitzen. So, und weil es so vorhersehbar ist und man konnte nicht ernsthaft damit rechnen, dass die jetzt eine andere Seite von sich zeigen wollen. Unter diesen Rahmenbedingungen, in diesem Format, mit dieser Historie, da sind die natürlich von sich selbst aus so aufgestachelt, dass sie genau das zeigen wollen, weil sie halt wissen, dieses Format, das steht für extrem sein und Exzesse und irgendwie übertrieben Assi sein.
Ja.
Und dann sagen die natürlich nochmal, ja klar, deswegen bin ich ja hier und scheißegal, was beim Promi-Büßen passiert ist oder was mir da Olivia Jones sagen wollte, ist doch völlig egal. Ich hole jetzt ganz tief aus und gehe in das niedrigste Niveau, was ich gerade zu bieten habe.
Ja, es ist halt so schade, weil ich finde, so Promis zu halt die Faktoren, auf die so setzen, ist genau das, was ja so viele Leute gerade am Reality-TV stört und was viele Leute jetzt auch immer mehr, also es werden ja immer mehr kritische Stimmen gegenüber Reality-TV, so gerade was Alkohol betrifft und dieses extreme Beleidigen, Mobben und sowas. Und genau in diesem Format, genau werden auf diese Punkte gesetzt, die so schlimm sind und warum ich auch persönlich mit super vielen Formaten auch nichts mehr anfangen kann, weil da immer die gleichen Leute sind, die immer die gleiche Story erzählen und sich da nichts weiterentwickelt und einfach die Produktion so extrem drauf setzt, dass Leute sich anschreien, dass es Konflikte gibt und das ist einfach, also ich will ja auch Streit, so ist es jetzt nicht, aber ich will einfach nicht dieses so extra da drauf drücken, dass solche Sachen passieren und das ist ja auch in dem Sinne, also was mit Janina auch passiert, aber wir sehen das ja dann auch mit Yvonne einzieht, also da sitzt ja so Iris und dann hat man das im Trailer gesehen, wie Iris dann sagt, ja die Fotze, die hat meine Ehe zerstört und dann denke ich mir auch so, das sind so Begrifflichkeiten, wo ich denke, ich will das nicht hören, also ich will sowas nicht hören, die können privat reden, wie sie wollen, aber das gehört einfach nicht in die Öffentlichkeit und mit so einem Satz das einzuleiten, also und in den Trailer noch zu schneiden, so, nee. Sorry.
Also ich stimme nicht ganz zu, weil ich finde, allein die Wörter zu hören und zu sagen und so weiter heißt noch nicht oder bedeutet noch nicht, dass das Format an sich quasi auf deren Niveau auch unterwegs ist. Weil, also ich spiele jetzt eben nicht auf das Sommerhaus an, weil ich finde, das Sommerhaus hat auch eine Wandlung hinter sich und das macht es mittlerweile verhältnismäßig gut unter diesen super Konfro-Formaten. Dass sie eben subtil genug sind und vor allem kommentierend genug sind, dass man ganz klar weiß, wie man Sachen einzuschätzen hat, wie man einzelne Menschen einzuschätzen hat. Die laden Menschen ein, um sie quasi, um ihnen den Spiegel vorzuhalten, um sie zu blamieren.
Ja.
Leute, die es verdient haben, in Anführungsstrichen, genau das macht halt Promis unter Palmen nicht, weil beim Sommerhaus arbeiten halt wirklich Leute, die das anscheinend können und die irgendwie im Sprechertext, ne, aber auch durch einzelne Montagen, durch Schnitte und so weiter, ganz klar mir zeigen, was ich denken soll als Zuschauer, Zuschauerin. Und das schaffen die halt hier überhaupt nicht, weil der Sprecher einfach, also todesunlustig ist, überhaupt nicht kommentierend ist, also so
ich
ein bisschen
auch
kommentierend
gar nicht wahr,
ist, aber
irgendwie, also der ist einfach so da, aber ich habe jetzt auch nicht die Stimme so im Kopf oder einen Spruch im Kopf und bei Sommerhaus ist der ja immer sehr präsent, so.
Ja, das ist ja derselbe Sprecher, der auch Big Brother macht, ne? Der auch nur quasi dann eingesetzt wird, wenn es absolut nicht anders geht, quasi, wenn man es nicht anders lösen kann. Und so wirkt der auch, ne? Das ist jetzt nicht seine Schuld, aber es ist einfach, es ist schlecht und billig getextet. Es ist einfach kein
Vergleich
zum Sommerhaus.
Die Bauchbinden sind auch richtig peinlich, möchte ich an der Stelle sagen. Also die sind wirklich so unlustig und so vergessenswert auch. Und ich finde, mit Bauchbinden kann man auch voll oft nochmal so eine zweite Ebene aufmachen und auch kritisieren so und versuchen das so ein bisschen für die die Zuschauer einzuschätzen, aber das wird auch da gar nicht gemacht, da wird da nichts gearbeitet, das ist einfach richtig, ich habe das Gefühl, die haben einfach bei ChatGPT gefragt so und dann irgendwas dahingesetzt, ein paar Wörter.
Ich finde es erschreckend, wie nah das vom Niveau, also auch vom Produktionsniveau an Big Brother ist, also auch an der normale Staffel Big Brother, weil da kann man ja noch sagen, okay, das ist tagesaktuelles Produzieren, das muss auch schnell gehen und so weiter.
Ja.
Und bei Big Brother ist es ja auch so ein bisschen rough, aber die hatten jetzt ewig Zeit, das zu produzieren.
Eben, es ist ja ewig her, dass es auch gedreht worden ist. Also
ja, und es ist auf so einem niedrigen Niveau einfach, dass man sich echt denkt, was habt ihr denn alle Zeit gemacht jetzt? Was war da los? Also ja, es ist wirklich, es rechtfertigt einfach nicht diese Rückkehr. Ich finde, die hätten, wenn sie dann unbedingt so ein Format haben wollen, hätten sie nochmal einen neuen Versuch starten sollen. Sie hätten nicht diese Historie von Promis unter Palmen gebraucht, die es eben hat. Und ja, vielleicht noch einen Kommentar zu Claudia Obert. Ne? Weil die, ich habe schon angedeutet, sitzt da eben drin und wird quasi auch also bildlich auf einer Sänfte reingetragen mit Menschen, die das Gesicht haben von Desiree Nick, von Matthias Mangiapane, von Tobi Wegener, von Carina Spack und so weiter. Das fand ich richtig
frech an der Stelle mit Tobi. Weil da habe
ich mich
schon
gedacht,
direkt das Format verloren. Da hat es mich direkt verloren, weil ich dachte so, das ergibt keinen Sinn. Wenn ihr das schon macht, dann nehmt doch die, also Tobi hat doch nichts gemacht, der war der Einzige, der zu ihr gehalten hat, der sie getröstet hat, der sich um sie gekümmert hat. So, warum ist er da jetzt dabei? Ich verstehe es nicht. Also es hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Also,
ich weiß auch nicht, ich kann es nicht mehr ganz recollecten, ob er quasi so nebenher lief oder ob er auch mitgetragen hat. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf zumindest. Aber
dann, dass
ich
er
auch,
also, da auch in den Topf geworfen wird mit den anderen Leuten, die wirklich scheiße waren, also.
Genau, sie wird da reingetragen und hat dann auch direkt extra Rechte und darf jemanden am Ende von der Nominierungsliste nehmen und darf selber nicht rausfliegen, weil sie wahrscheinlich auch gemerkt haben, okay, wenn Claudia hier wieder mal sich quasi direkt mit allen es verscherzt und dann aber direkt nominiert wird, dann wäre es der worst look so für das Format an sich. Ja, wäre jetzt auch nicht wahnsinnig viel besser, wenn sie dafür, also wenn sie in Folge 2 einfach so sang- und klanglos rausfliegt, aber naja. Ja, und sie darf dann auch im Spiel am Ende, darf sie nicht antreten und so, oder wird vom Team, wird entschieden, dass sie da nicht antreten muss und so. Also Claudia, ne, mittlerweile finde ich wirklich, man hat den Eindruck, die sollte...
It's over. Weg.
Ja,
weg mit ihr. Raus mit den Viecher.
Ja, also ich finde, im Sommerhaus hat man noch nicht so stark den Eindruck gehabt, dass sie auch wirklich gealtert ist und auch wirklich man das Gefühl hat, dass es gesundheitlich jetzt auch wirklich nicht mehr die beste Idee ist, da teilzunehmen. Ja. Weil sie mittlerweile sich so langsam bewegt und teilweise auch so starr wirkt, ne? So, als wäre sie nicht mehr so flexibel und beweglich und so. Also aber wirklich alt geworden wirkt. Und ich meine, sie sagt das ja selber, deswegen darf man es ja auch sagen, dass sie halt sehr viel Alkohol trinkt und dass man sich da auch irgendwie zusammenreimen kann, warum sie denn mit, ich glaube Anfang, Mitte 60 ist sie halt so mittlerweile unterwegs ist. Und ja, ich weiß, wie das gemeint ist, diese ganze Aktion, dass sie da drin hockt, aber es wirkt eher so wie, wir schieben jetzt hier so eine alte Frau rein, die nicht mehr genau weiß, was sie da eigentlich gerade entschieden hat, die nicht mehr ganz genau weiß, ob das jetzt eine gute Idee ist, da teilzunehmen oder nicht. Aber für uns ist es super, weil wir sagen können, ja klar, das Mobbing-Opfer aus Staffel 1 ist hier dabei und ich meine, wir haben ja alles gemacht, so nach dem Motto.
Ja, ich finde auch, dass sie nicht mehr so schlagfertig ist wie vor ein paar Jahren. Also ich finde, sie hat da irgendwie extrem abgebaut und ich finde auch so, was soll sie, also ich habe das Gefühl, sie ist wirklich da nur drin, damit die halt so ein bisschen diesen Redemption-Arc schaffen können. So, ja, wir sind jetzt hier besser, weil wir stecken das Mobbing-Opfer aus der ersten Staffel in die dritte wieder rein, weil sie bietet ja auch nicht besonders viel. Also ich meine, wir können auch ganz kurz auf die Spiele eingehen, die wirklich unterirdisch sind, aber da hat sie ja auch direkt gesagt, was?
Okay. Ich habe pro Argument für das Spiel 2. Das fand ich nicht so scheiße. Okay. Mit diesen Früchten, die sie da tragen mussten. Es hatte für mich so ein bisschen Sommerhaus-Nervigkeitslevel-Vibes.
Ja, aber für mich war das erste Spiel, meinte ich eigentlich hauptsächlich, das in der Höhe war, weil sie auch direkt gesagt hat, nö, mach ich nicht und ist wieder gegangen. Und ich dachte mir so, ja, so wird das wahrscheinlich mit den meisten Spielen sein. Also wenn da jetzt nicht irgendwie was anderes reinkommt, weil die waren ja schon immer sehr körperlich anstrengend. Also so gerade auch, weil die ja immer diese Kostüme anhatten in dieser Hitze. Und ich glaube, da wird sie bei den Spielen auch nicht viel reißen. Und ich glaube, die wird da einfach nur rumsitzen und nicht so viel machen. Also ich sehe da nicht so, dass sie da irgendwie nochmal so einen riesengroßen Part bekommt.
Also es gibt wieder dieselben Bilder wie in Staffel 2, ne? Dass Leute mit rotem Kopf quasi auf dem Strand liegen und in der Sonne irgendwie stark zu kämpfen haben. Also auch das passiert wieder. Ich meine, man weiß nicht, wie die Bedingungen jetzt gravierend anders sind im Vergleich zu Staffel 2, dass da mehr Wasser getrunken werden darf oder mehr Pausen, keine Ahnung. Auf jeden Fall immer noch schweißtreibende Hitze am Strand von Thailand und es sieht nicht so leicht aus, was sie da machen müssen, sagen wir es mal so. Naja, okay, das war eigentlich mein letzter Punkt nochmal, Claudia Obert. Ansonsten, ja, ich bin jetzt auch nicht hyped. Ich schaue mir jetzt mal an, wie der Einzug von Yvonne noch läuft. Aber ja. Es wird halt keine großen Überraschungen geben. Also ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, da trifft jetzt nochmal Cosimo auf Yvonne, da trifft jetzt nochmal Melody auf Yvonne, ne, die gerade alle zusammen bei Forsthaus waren.
Ja.
Dann trifft nochmal Iris auf Yvonne natürlich sowieso. Und ansonsten hat man auch das Gefühl, die ganze Rauswahl jetzt am Ende von Folge 1 hat ja nur damit zu tun gehabt, dass der halbe Cast Cosimo mit ihm gut befreundet ist. Das haben wir alle in der Nominierung gesagt. Ja. Dass dann irgendwie Claudia gemeint hat, ich bin sogar, war mal kurz in der Diskussion, seine Trauzeugin zu werden. Was mich eigentlich nur dazu mehr hyped gemacht hat, jetzt diese Hochzeitsdoku jetzt beizusehen, die jetzt auch startet. Und nicht so Promis oder Palmen so sehr, weil anscheinend ist er ja eh nicht mehr quasi, bin ich ja eh nicht mehr auf dem aktuellen Stand.
Ja.
Und dann auch wer hat ihn auch noch nicht nominiert? Genau, Nicola hat ja auch gemeint, nee, also tut mir leid, ich kann Cosimo nicht nominieren, weil er ist einer meiner allerbesten Freunde.
Ja.
Melody sowieso und so weiter, also weil alle die DSDS-Crew. Und Menowin, muss man sagen, ist der absolute also Hoffnungsträger in diesem Cast, oder? Also,
oh, hat's geklingelt?
Es hat bei mir geklingelt, aber ich glaube, es war Anni. Ja.
Okay. Ja, also Menowin. Ich fand Menowin schon direkt witzig, als die da so im Trailer, als man ihn da in diesem Kuhkostüm gesehen hat. Das fand ich halt direkt witzig. Es tut mir leid. Ich fand es nicht direkt unterhaltsam. Aber ich finde es auch interessant, so auch gerade bei seinem Einspieler fand ich auch spannend, wie sehr er sich so entwickelt hat. Ne? Ich meine, wir kennen ja auch die ganze Story da mit dieser Freikirche und bla bla was. Und ich finde, der hat für mich auf jeden Fall einen fitteren Eindruck gemacht, als jetzt in den anderen Shows, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Also zum Beispiel in Big Brother damals, das war jetzt nicht so seine Glanzleistung. Aber ja, mal gucken. Also ich finde den ja als Typen immer noch spannend tatsächlich. Also mal gucken, was da in die Richtung kommt noch.
Ja, also ich bin mir immer unsicher, wie viel sie quasi von seinen ganzen kirchlichen Entgleisungen rausschneiden. Weil ich kann mir vorstellen, dass da viel drin ist. Weil an einer Stelle nennen sie ihn auch den Missionar. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er da viel irgendwie in der Richtung tut. Aber dass man natürlich nicht reinschneiden kann. So. Und deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, ihn so ganz hoch zu jubeln. Aber ich finde auch natürlich, so wie er rüberkommt und so wie er reingeschnitten ist, absolut einer der erträglichsten da drin, ne?
Muss man schon
sagen. Ich finde auch sein Bild in dem Papaya Papaya, ne, in dem Intro, wie er da quasi mit so einem Heiligenschein dargestellt ist und so, fand ich auch schon ziemlich witzig. Übrigens Papaya Papaya oder wie Claudia Obert sagt, Banana Banana Papaya, als sie auf der Sänfte reingetragen wird. Naja. Okay, jetzt aber wirklich Schluss. So,
danke.
Das war Promis unter Palmen. Wir haben dann gleich noch Trash-TV-News, glaube ich, bei den News. Jetzt war erstmal noch der ESC-Vorentscheid. Da können wir drüber reden, denn der ist jetzt mit diesen ersten beiden Vorstellungsshows vorüber und hat bei RTL stattgefunden. Stefan Raab macht Chefsache ESC, hat quasi seinen eigenen Vorentscheid veranstaltet und es gab, glaube ich, über 3000 Bewerbungen, haben sie immer wieder gesagt. Und es gab dann ein erstes, erstes Aussieben quasi. Da haben sie 400 Leute irgendwann noch gehabt und dann aus diesen 400 hat dann wirklich Raab und Co. haben dann wirklich jedes einzelne Video irgendwie angeschaut und haben dann jetzt eben diese 12 pro Sendung waren es, oder? 12 pro Sendung auserkoren. Ja. Also am Ende 24 Leute jetzt und aus diesen 12 jeweils pro Sendung sind jetzt jeweils 6, oder? Oder jeweils 8? Nee, 6. 6 weiter.
7, oder?
7. Und jetzt gibt es nochmal Halbfinale mit 14.
Und dann kommen davon 9 ins Finale.
Okay. Ja, also ein recht langwieriger Prozess. Genau. Und ab jetzt sind, glaube ich, auch die Sendungen dann auch in der ARD, werden dann auch gezeigt, oder? Oder?
Nee, die nächste.
Doch, ist am aber Finale, glaube ich.
Finale ist ARD. Finale ist genau, ARD. Aber das Halbfinale ist auf RTL noch.
Naja, das ist auf jeden Fall der Modus und In der Jury sitzen neben Stefan Raab Yvonne Katterfeld, Elton und jeweils ein Gastjuror. Das war in der ersten Folge Max Mutzke und in der zweiten Folge war es Johannes Oerding. Moderiert wird die Show von Barbara Schöneberger. Und ja,
natürlich.
Das ist der Modus. Was sagst du erstmal zu dem Modus, wie jetzt unser Beitrag aus Deutschland da gefunden wird?
Okay, also ich habe ein bisschen viel zu sagen. Also einmal finde ich es sehr verwirrend. Also ich habe mich jetzt vorher nicht so krass beschäftigt damit und habe jetzt auch nicht die ganze Zeit, ich habe es mit Freunden geguckt, deswegen habe ich auch nicht jetzt die ganze Zeit komplett zugehört, konzentriert. Aber ich habe diesen Modus sehr lange nicht verstanden. Ich habe nicht gecheckt. Also ich wusste erst sehr spät, dass nur die Jury entscheidet jetzt in diesem Vorstellungsding. Ich habe nicht verstanden, wer jetzt weiterkommt. Ich habe auch super spät erst gecheckt, dass es auch noch ein Halbfinale gibt. Ich dachte, okay, die lassen jetzt die Leute weiter und dann gibt's Finale. Also ich fand das irgendwie auch so ein bisschen komisch kommuniziert. Dann, was ich auch sehr komisch finde, ist, dass es ja die Cover, also dass Leute sich entscheiden konnten, Covers zu singen oder einen eigenen Song. Und das ergibt für mich halt auch keinen Sinn, weil so, keine Ahnung, hat da jemand ein gutes Cover gesungen, aber das Cover sagt ja nicht wirklich viel über deren eigene Musik aus. Und da denke ich mir so, warum macht man das überhaupt? Das ergibt gar keinen Sinn und ist auch ein bisschen unfair. Aber an sich finde ich es gut, dass wir halt mehrere Sendungen haben und dass uns mehrere Leute da auch präsentiert werden. Und ja, ich finde es ganz cool, dass man dann einfach die so über mehrere Wochen hinweg dann verfolgen kann und so ein bisschen mitfiebern kann. Also das ist schon ganz cool gemacht. Und ich finde, die haben auch so ein bisschen mehr Variation auch gehabt, was Genres betrifft, einfach weil die mehr Leute auch zur Verfügung hatten. Also wenn sich das da bewährt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass, also wird es ja eh nicht, weil nächstes Jahr ist es ja beim SWR. Aber kann ich mir vorstellen, dass der Modus auch ein bisschen länger erhalten bleibt, weil ich finde es ganz cool, dass man daraus so ein Event macht, über mehrere Wochen verteilt.
Ja, also ich fühle mich auf jeden Fall auch mehr abgeholt als von dem ARD-Vorentscheid. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Also es ist einfach
ja, auf jeden Fall.
Viel mehr, man hat viel mehr das Gefühl, dass es irgendwie gerade wichtig ist, dass wir diese Auswahl machen und das ist nicht so ganz beiläufig und man hat viel mehr Einblick in den ganzen Entscheidungsprozess. Das finde ich schon auf jeden Fall. Und du hast ja die zwei großen Kritikpunkte der Leute jetzt auch schon genannt. Also einmal sozusagen, warum entscheiden wir nicht als ZuschauerInnen und zweimal, warum singen die da auch Cover? Und ich muss sagen, zu dem ersten Punkt, also ich bin ja großer Feind der Demokratie also was das TV angeht. Deswegen bin ich da überhaupt nicht sauer oder so, dass ich jetzt da nicht als ZuschauerIn entscheiden darf, wer da erst ins Finale schaffe. Im Finale muss man ja sagen, gibt es dann eben eine Zuschauerabstimmung, ne?
Ja, es soll halt komplett Zuschauer. Und das finde ich dann auch ein bisschen blöd, ehrlicherweise. Ich hätte mir da gewünscht, dass es 50-50 wäre. Also, dass es die ganze Zeit 50-50 gewesen wäre. So, das, glaube ich, hätte man gut ausgleichen können, weil man ja auch ein paar Artists dabei hat, die eine große Fan-Community haben und dass man so ein bisschen dagegen wirkt mit dem Jury-Voting. Weil ich habe halt Angst, also wir müssen ja nicht so ganz detailliert jetzt schon reingehen in die Kandidaten, aber wenn man sich so Feuerschwanz anguckt, ist ja schon eine Band, die relativ groß ist in diesem Mittelalter-Bereich, keine Ahnung, und dass die halt auf jeden Fall das Voting da, wenn die ins Finale kommen sollten, relativ weit vorne sein werden. Ich weiß nicht, ob sie gewinnen würden, aber sie hätten da auf jeden Fall direkt gute Chancen, würde ich sagen.
Ja, ich glaube da halt, dass Stefan Raab wirklich das auch auf dem Zettel hat. Also das ist
ja,
finde ich das Gute
daran. Ja, ich hoffe es auch. Ja,
weil
das ist gut.
Was mir sehr gefällt, und ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass ich ihn jetzt nicht am sympathischsten finde, auch in dieser Show, weil er tritt halt schon so auf von wegen, ja, auch der Rest der Jury kann gerne sagen, was er will, aber am Ende muss ich das halt irgendwie verantworten alles und treffe ich auch die letzte Entscheidung. So, das finde ich auch dafür, dass
auch
er dann
gut,
so eine Jury
wirklich
aufstellt. Also genau, also da, ich finde es dann schon unsympathisch, aber ich finde es gut und ich finde, dass er auch in diesen Bewertungen die richtigen Kriterien hat und es gefällt mir eigentlich voll gut, dass jemand auch mal so taktisch wirklich überlegt, so wie er das auch laut tut. So, der sagt dann halt ganz klar, ja, aber beim ESC in den letzten Jahren geht der Trend halt dahin oder es geht halt irgendwie dahin oder das ist wichtig und das ist mir jetzt gar nicht so wichtig wie anderen jetzt. Also ich finde, er hat die richtigen Gedanken auf jeden Fall dabei und deswegen glaube ich auch, dass wenn die jetzt, weil er kennt den Modus natürlich auch genau und ich kann mir auch vorstellen, dass diese 100% Publikumsentscheidung, die das Finale ist, dass die der Einfluss ist der ARD immer noch.
Ja.
Und dass Trapp gerne was anderes gehabt hätte.
Ja, ich glaube auch.
Aber er hat halt die Macht, im Halbfinale zu entscheiden, wer es denn überhaupt hinschafft. Und wenn er denkt, dass es eine Band mit großer Community im Finale vielleicht nur deswegen schafft, weil sie eben eine große Community hat, dann glaube ich, würde er die nicht ins Finale nehmen. Das kann ich mir schon, also ich glaube, so weit, so taktisch denkt er schon. Weil ne, er geht da wirklich mit der Marschroute ran, von wegen, wir wollen das gewinnen. Und das glaube ich auch. Weil,
das finde ich eh gut. Also ich wollte nicht unterbrechen, aber ich finde generell, seine Mentalität gefällt mir sehr gut, weil in den vergangenen Jahren war das immer so, wenn die Leute da vom NDR gesprochen haben, ja, Top 10 wäre gut, ja, erste Tabellenhälfte, ja, das wollen wir erreichen und so. Und da ist niemand sich hingesetzt und hat gesagt, nee, wir wollen das gewinnen, wir wollen nicht Platz 2 werden, Platz 2 ist kacke, wir wollen gewinnen. Und das hat sich durch die ganze Sendung durchgezogen und auch dann in der Doku habe ich auch noch ein bisschen geguckt, die danach kam, hat er das auch nochmal so erwähnt und ich finde es einfach gut, dass er da einfach diese Siegermentalität hat und glaube ich auch bei manchen, auch was ich auch gut fand, dass er auch wirklich sich getraut hat, Leute zu kritisieren, weil ich dachte mir so bei der Jury, die gesehen habe, ja, die werden da wieder sagen, wie toll die sind und ja. Und ich fand halt gut, dass der dann auch bei manchen Leuten wirklich gesagt hat, ja, das war scheiße und dass er einfach diese Eier hatte, das zu sagen und das hat mir richtig gut gefallen. Und ja, das finde ich einfach ganz gut und ich habe da auch ein ganz gutes Gefühl, dass er da auf jeden Fall seine 3-4 Favorites hat, die er da auf jeden Fall ins Finale ziehen wird und glaube ich da auch versucht, also Jochen Lambi macht das ja auch mal ein bisschen, dass er dann immer so Leute versucht zu manipulieren. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er das im Finale dann noch versucht, wenn es nicht mehr in seiner Hand liegt, dass er versucht, so die Leute in eine gewisse Richtung zu drängen, dass die dann für seinen Kandidaten dann abstimmt, den er am besten findet.
Ja, aber das hat dann natürlich jemand, der irgendwie gerade anfängt zu singen oder irgendwie seinen dritten TV-Auftritt hat, schwer gegenüber Feuerschwanz oder was auch immer,
ja.
Ne, mit einer großen Community. Also da kann er, glaube ich, noch so viel sagen. Also ich glaube, er muss einfach schauen, dass er nur die ins Finale lässt, die eben nicht das Potenzial haben, so fremdgesteuert dann zu werden durch irgendwie eine große Community. Also da hoffe ich wirklich drauf, dass man am Ende dann nicht denkt, ja, aber wir waren das doch, also so wie es ein bisschen auch letztes Jahr war und vorletztes Jahr, wo man eigentlich dachte, wir haben einen guten Kandidaten da drin, der könnte es wirklich weit schaffen, sogar mit Siegeschancen. Aber am Ende liegt es halt an der Popularität von einzelnen anderen TeilnehmerInnen, dass die jetzt dieses Voting dann gewinnen. Also das muss er auf dem Zettel haben.
Ja.
Ja, aber wenn natürlich Feuerschwanz und Co., also es gibt ja auch noch andere größere Bands, die da dabei sind, wenn die halt einen guten Song haben, und das ist jetzt das Entscheidende, dann spricht ja auch nichts dagegen, eine Band mit vielen Fans dahin zu schicken. Hatten wir zwar auch schon, ne, mit hier unseren Glitter Boys, wie heißen die nochmal?
Lord of Lust. Die auch übrigens ein Feature haben mit Feuerschwanz und so. Also die sind sehr eng miteinander verbandelt. Ja, habe ich gesehen, als ich die gegoogelt habe, war so, ah, schön. Mega, freue ich mich.
Okay, naja, dann zu Punkt 2 jetzt, also zu dem großen Ding mit den Cover-Songs. Und ja, ich finde es auch hier ein bisschen unglücklich verkauft. Ich glaube, ich weiß, was die machen wollen. Also sie nennen es ja auch immer wieder, die Leute sollen sich vorstellen. Und es geht ich glaube, der Jury ist völlig klar, um was es geht. Aber ich glaube, der ZuschauerInnen ist nicht ganz klar, um was es geht. Das ist das Problem, weil es geht eigentlich nur darum, um den Vorstellungsfilm. Ich glaube, der ist total wichtig. Und dann geht es so um Bühnenpräsenz und um, wie wohl fühlen die sich auf der Bühne und wie passt das, was die da bieten, auf eine ESC-Bühne. Ich glaube, das ist am Ende so das, worum es geht, worum es bei einer Abstimmung geht und wonach die Jury auch entscheidet. Aber alle anderen denken halt, ja, aber der singt halt jetzt, keine Ahnung, einen Bruno Mars-Song.
Ja.
Was soll ich denn jetzt hier, also das wird er bei der ESC-Bühne nicht machen, deswegen kann ich das irgendwie schwer entscheiden. Aber also ich verstehe das und deswegen finde ich auch das Konzept grundsätzlich gut, weil man das anhand von Coversongs natürlich schon entscheiden kann, ob jemand einfach auf so eine ESC-Bühne passt. Aber ich glaube, daher kommt so ein bisschen die Kritik von vielen, dass man das Gefühl hat, was bringt denn das jetzt eigentlich?
Also ich finde, das hat teilweise gar nicht zusammengepasst, weil die erste Kandidatin, die aufgetreten ist, die hat ja so gesagt, dass sie irgendwie so in ihrer Musik so, sie liebt ja Horrorfilme und da verarbeitet sie auch so Horror-Elemente, Gothic-Elemente in ihrer Musik und dann singt sie Run. Und da denke ich mir so, sagt mir nichts über sie als Person und sie steht da ja einfach nur da und singt diese Ballade auch gut, ne? Also ich will mich auch gar nicht beschweren, aber es sagt mir nichts darüber hinaus, auch über ihre Bühnenpräsenz. Sie steht da einfach nur, weil man, da macht man bei der Ballade aber nicht so wirklich viel. Und das fand ich halt super schade, weil es gab ja ein paar Künstler, die ein Cover genutzt haben, wo ich auch gesehen habe, okay, die können auf jeden Fall was. Das war hier The Great Leslie, diese britische Band, die haben ja Fix You in ihrem eigenen Style gecovert und da habe ich trotzdem einen ganz guten Einblick bekommen, ja, was diese Band ist, was diese Band ausmacht. Aber bei anderen kam das halt so gar nicht rüber. Also so, oder auch bei dem Mädel, die das Elvis-Cover gesungen hat und die ja vorher, glaube ich, auch keine Songs vorher geschrieben hat und veröffentlicht hat. Und das war ihr erster großer Auftritt auf einer Bühne überhaupt und so. Und das sagt mir ja nichts über sie als Person aus und was eventuell passieren könnte dann auf der ESC-Bühne. Also das war dann so bei manchen Fällen eher unglücklich. Und dann finde ich es halt besser, wenn man einfach es einheitlich hält und sagt, okay, entweder ihr covert alle Songs oder ihr singt alle einen eigenen Song.
Also manche waren einfach zu blöd dafür, die Songauswahl zu machen. Also sorry. Ja. Also wirklich, das ist doch deren eigene Entscheidung, was sie nehmen. Ja. Und wenn ich dann so dumm mich entscheide, so einen Song zu nehmen, dann habe ich es auch wirklich nicht verdient. Also ganz ehrlich. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie sich dabei denken. Weil gerade bei der ersten Kandidatin dachte ich auch so, was soll denn das jetzt? Also das ist ein völlig anderer Song als das, was du mir als deine Musik verkaufst. Ja. Und dann hatten wir noch diesen... Naja, teilweise waren es dann auch eigens geschriebene Songs, die ich auch nicht so perfekt ausgewählt fand dafür.
Nee.
Also dieser Coffee-Typ, der am Samstag diesen Coffee-Song gesungen hat, wo ich mir auch dachte, du willst doch eben nicht wie Jendrik wirken, oder?
Ja.
Also.
Es war gut. Also ich finde ja immer gut Initiative, aber ich glaube, vielen Leuten hat es schon echt gebracht, dass sie erstmal ein Cover gesungen haben, muss ich sagen. Also weil da auch ja viele unerfahrene Künstler sind, die jetzt nicht irgendwie den Zugriff haben auf richtig gute Songwriter, richtig gute Musikproduzenten. Also das war alles so ein bisschen DIY-mäßig und man hat es auch bei den meisten leider auch gehört. Und deswegen sind ja auch viele Leute dann auch mit den eigenen Songs dann auch rausgeflogen.
Welche von den beiden Shows fandest du denn jetzt besser? Weil ich finde, es gab einen ganz großen Unterschied zwischen den beiden Folgen, was so das Teilnehmerfeld anging.
Ja.
Also zumindest habe ich so wahrgenommen, als ich es mir angeschaut
habe. Also ich habe mitbekommen, dass die meisten Leute meinten, die Show 2 war besser. Aber ich fand es andersrum. Also ich mochte irgendwie...
Ich auch.
Ja, danke.
Ich fand auch Folge 1 viel, viel besser.
Also ich finde, das hatte mehr Drive gehabt.
Ich finde, Folge 2 war viel näher dran an einem ARD-Vorentscheid.
Ja.
Weil da so viele Leute dabei waren, die irgendwie vor... Band waren von irgendwas oder irgendwie mal, da war ja literally der The Voice Kids Gewinner, also so ein typisches ESC ARD NDR Klischee war da dabei und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, nee, ich will euch irgendwie alle nicht haben.
Ja.
So sehr. Und fand Folge 1 viel, viel besser, weil man viel mehr das Gefühl hatte, das ist jetzt eben mal was anderes oder mal andere Leute, obwohl man da auch andere, also ein paar Leuten von Folge 2 unfair tut, aber es ist gar nicht so angekommen bei mir. Also als ich Samstagabend das geschaut habe, dachte ich, oh Gott.
Ja,
also
ich auch.
Will eigentlich gar keinen von euch.
Ich habe so die ersten Künstler mir so angehört und war so, ich wünsche mir den Gaga-Typen zurück. Ich war so, komm, bitte, komm zurück, save us. Also ich fand, das war irgendwie, ich fand auch die Show irgendwie runder. Also klar, es war ein bisschen blöd, dass die gleich mit 2 Balladen dann am Freitag eingestiegen sind. Aber dann ging es ja auch ab und es gab genug Abwechslung. Also ich fand, das hat auch mehr Spaß gemacht. Und ich muss sagen, mein Favorit ist auch im ersten Ding. Und deswegen ist es bin ich dann eher biased.
Okay, dann gehen wir doch jetzt mal zu den Verbliebenen, also zu den Leuten. Ich lese sie einmal kurz vor. Diese Leute sind im Halbfinale. Abor und Tünner oder Abor und Tinner.
Mhm.
Dann Benjamin Bratz, Cage, Cosby, Feuerschwanz, Jonathan Henrich, Julika, Claudie June, From Fall to Spring, dann Jalen, glaube ich, wird es ausgesprochen, oder? Jalen, oder?
Ja, ich habe es auch nicht genau verstanden.
Leonora, Liza und, nee, nicht und, Moschina und The Great Leslie.
Ja, genau. So,
das sind die verbliebenen Leute.
Mhm.
Also.
Ich habe ein bisschen Angst.
Man muss vielleicht noch.
Meinung.
Ja, TV, also TV-Bezug muss man so ein bisschen dazu sagen, dass Cage eine der Sängerinnen ist von den Mighty Winterscheids, oder?
Sie war bei Fame-Maker. Fame-Maker war sie. Und
zweite geworden. Fame-Maker auch, ja, stimmt. Genau, dann hast du ja schon Feuerschwanz und den Lord of the Lost Bezug genannt.
Genau.
Dann unser Boy, der bei The Voice Kids war, ist gar nicht mehr dabei.
Nee, der ist nicht mehr dabei. Thank God.
Wirklich, ey.
Also es war wirklich das Schlechteste von allem, vom ganzen Abend, also von beiden Abenden. Ich fand das das Schlechteste von allem, wirklich. Ich
Also
kann's
ich
auch
muss
nicht.
auch sagen, dass, also ich bin massiv, obwohl er gerade ziemlich auch gar nicht so schlecht abschneidet bei dem Rest, ziemlich gegen Jalen,
Ja, ganz schlimm. Fand ich auch richtig scheiße. Diese
weil der
Performance mit
so
dieser
voll in
Gitarre,
Richtung,
ich kann nicht mehr.
ja,
Das war ganz schlimm.
also ich fand das Schlimmste war sein Vorstellungsfilm, weil der war halt so 100% so ARD-mäßig, also wirklich so sein Vater und irgendwie, ich habe so viele Länder in mir und das will ich alles auf die Bühne bringen beim ESC, also hätte ich schon kotzen wollen. Und bei The Great Leslie denke ich mir halt auch so, also ja, euer Gitarrist ist Deutscher, ne? Und dann ist der Rest. Der Rest kommt halt aus London und man denkt sich so, also ich weiß nicht, ob das jetzt so. Also ist mir, am Ende ist es mir wurscht so, es war jetzt auch nicht zu 100% eben mein Style so. Deswegen fand ich so, ach, ich weiß nicht.
Ich fand's ganz nett, so. Also, ja, fand ich jetzt auch nicht so
Ja.
mega krass, aber
Okay,
okay,
aber
machen
dann
wir die Ansage.
mal.
Ja, du musst verraten, in wem bin ich verliebt?
Bist du verliebt?
Ja. Ich habe mich in eine, also ich habe mich, genau, ich habe mich verliebt. Das kann ich mal kurz sagen. Also ich habe eine dezente
Okay.
Hyperfixation.
Aber Mann oder Frau?
Sage ich nicht, es gibt ja auch Gruppen.
Okay, dann muss es ja jemand aus einer Gruppe sein. Na dann bleibt doch eigentlich nur noch, also ich denke mal, du meinst hier die Leute von From Fall to Spring, oder?
Nee. Nee.
Nee.
Da war ich ganz weit weg.
Bist du hier. Bist du für den Mann in der Ritterrüstung bei Feuerschwanz, oder?
Nein, nein,
Hä? Dann ist es, dann muss es ja The Great Leslie sein, oder wie?
nein.
Hä? Aber es gibt doch keine Gruppe mehr
Ja,
sonst. Ich
ich
habe
hatte
doch
doch
hier
nicht
die
gesagt,
Bilder
dass es eine
offen.
Gruppe ist.
Na, dann ist es Jonathan
Nein.
Henrich. Was?
Hä? Hast du einfach vergessen?
Hä? Dann Moschina.
Nein.
Was?
Hast du die, hast
Aber
du
doch nicht, du
dich?
bist doch jetzt hier nicht für Jonathan Bratz. Benjamin Bratz.
Nein. Es sind zwei Personen.
Hä, aber
Komm,
es gibt doch keinen
Dennis.
mehr.
Doch, es gibt doch zwei Personen.
Abor und Tinder.
Ja. Was ist das so komisch? Oder was?
Ich habe sie auch nicht mehr so auf dem. Ach
Ja.
so, ah ja, hier, ich sehe schon in der Beschreibung, da sehe ich, wo der Dings
Was?
begraben ist. 2014 waren sie als Support Act auf der Tour von Nina Chuba dabei. Ah ja, da habe ich ja. Haben wir
Also
sie gefunden, oder?
ich muss sagen, ich war verliebt, bevor ich das wusste. Aber ich fand deren Auftritt, also ich mochte deren Einspielerfilm, ich fand den sehr gut. Und ich mochte deren Auftritt auch, obwohl das tatsächlich so viel mit der Musik zu tun hatte, die sie tatsächlich machen. Und dann bin ich auf Spotify gegangen und dann habe ich mich verliebt, weil ich das so meinen Nerv getroffen hat irgendwie und ich das einfach so gut finde und die Musik ist so am Zahn der Zeit und ist so ein bisschen, ja, Nina Chuba geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, aber auch sehr elektronisch mit Hip-Hop gemixt und Techno. Also es ist so ganz was Besonderes und ich finde einfach, das komplette Paket steht bei denen einfach und ich finde das einfach richtig toll. Ich bin da irgendwie richtig, ich bin richtig verliebt, wirklich ohne Scheiß, ich bin richtig verliebt in die.
Die hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Zettel. Ich habe die auch gar nicht
Ja.
mehr im Ohr gerade. Also die waren auf jeden Fall nicht, haben sich bei mir auf jeden Fall nicht
Ja, sie
eingebrannt,
hat
die beiden.
Skyfall
Also
gesungen. Also das, ja, was will man da erwarten?
ja,
Aber
stimmt.
die eigene Musik von denen ist wirklich gut. Und vor allem, die sind auch noch relativ am Anfang und die haben jetzt ihren erstes Album auch gedroppt am Freitag. Und das ist wirklich für Newcomer, ist das so gut auch produziert und es ist einfach eine runde Geschichte. Das passt perfekt. Und ja, also ich finde, da sind auch auf jeden Fall, also die dürfen ja nicht sagen, ob da jetzt ein ESC-Song auch schon drin ist und welcher da ist, aber da sind auf jeden Fall Songs dabei, wo ich sagen muss, das kann, wenn die beim ESC ja antreten dürfen, das kann richtig weit gehen. Also einfach gerade, weil die junge Zielgruppe extrem ansprechen und weil die nicht dieses 0 auf 15 machen und sie ist eine Mega-Sängerin, sie, also ich fand, obwohl dieser Auftritt sehr reduziert war, finde ich, hat sie da so viel rübergebracht mit ihrem Ausdruck, wie sie die Bühne genutzt hat. Also das war alles perfekt so. Und ich glaube, wenn die da einer ihrer Songs, experimentellen Songs da auf die Bühne bringen, das ist, also besser geht's eigentlich gar nicht.
Ja, das ist doch mal, also du wärst
Ja.
einer auch für die, also du bist nicht nur verliebt,
100
sondern du bist auch für
Prozent.
die, dass
Ich
die
bin
das
verliebt.
gewinnen.
Wirklich, die müssen gewinnen. Die müssen gewinnen. Und dann gewinnen die noch den ESC. Und mein Herz haben sie eh schon. Deswegen ehrlich, ist egal. Aber wirklich, also,
Ja.
ich bin wirklich komplett hin und weg. Ich habe auch die Musik so viel gehört jetzt in den letzten 2 Tagen. Also, ich bin wirklich, die haben wirklich einen Fan da gewonnen. Deswegen hat für mich die Show an sich auch total funktioniert, weil ich habe die für mich gefunden. Und Deswegen reicht mir das auch. Also egal, wer da jetzt am Ende gewinnt und so. Also klar, wünsche ich denen das auch. Es ist halt schwer, die Konkurrenz ist gut, aber die haben auf jeden Fall, ich habe die als Fan gewonnen, deswegen.
Und wie populär sind die dann so auf Spotify und so?
Nix, also die haben 50.000 Views irgendwie pro Monat. Und
ja, weil ich glaube, das wär halt so jemand, da müsste Stefan Raab dann richtig was reinlegen.
Ja, ich meine, der fand sie ja gut, er hat sie ja genannt untussig, ne? Hat er sie ja genannt. Ja, aber ich glaube, dass er sich bestimmt für die stark machen wird, weil der findet die, glaube ich, sympathisch und er weiß auch, glaube ich, sehr zu schätzen, welche Musik die machen und dass er das auf jeden Fall so als, ja, weil die einfach professionell sind. Die sind richtig professionell, die können was und ich glaube, das honoriert er auch sehr und ich glaube, dass er sie auf jeden Fall ins Finale schickt, weiß ich jetzt nicht. Ob die jetzt das dann schaffen, müssen wir mal gucken, wie die anderen Songs sind von den anderen Kandidaten, aber für mich, also sind die da ganz weit vorne.
Ja, dann ich vertraue dir da mal, weil ich bin natürlich nicht so am Zahn der Zeit der Musik, wie du das gerade hier vorhast.
Ja, also die Musik ist halt wie gesagt so, also es hat auch voll gepasst, hat mich nicht gewundert, dass sie sofort bei Vanina True waren. Ich war so, ja, das passt perfekt, weil es so in ähnliche Richtung geht. Nicht so wie sie, aber so ähnlich. Und das passt halt perfekt, so auch von den Texten her. Ja.
Okay. Dann nehme ich sie mal für dich auch in meine FavoritInnen auf. Ich kann schon mal sagen, für wen ich nicht bin. Also wenn ich jetzt hier die Liste durchlege,
dann können wir
nicht für Benjamin Bratz.
Ja, absolut. Bye. Ciao.
weil der für mich so ein bisschen wie Michael Schulte in der Wäsche eingegangen irgendwie ist. Dann bin ich nicht für Cosby.
Ja, da kann ich mal kurz sagen, also ich bin auch nicht für die, aber da kommt der Big Brother-Bezug, denn die haben 2020 den Theme-Song gesungen.
Ach so, war das hier Follow the Leader?
Ja, genau.
der was man so kurz als Nazi-Skandal eventuell, aber das ist, also war nur einfach ein blöder Titel mit irgendwie.
Ja,
verstehe.
Ich habe so den Einspielerfilm von denen gesehen und ich dachte mir so, boah, jetzt kommt hier Paramore 2.0 rein oder so. Also ich dachte mir wirklich, boah, das wird was. Und dann kommen die mit so einem lahmarschigen Song und ich weiß, das kann doch nicht sein. Was ist das? Also ich glaube, Janske meinte auch zu mir, ja, it's giving DSDS-Performance. Also es war wirklich nix, gar nichts dahinter.
Ich bin auch, glaube ich, gegen Feuerschwanz. Also,
ja, bye. Tschüss.
Ich mag den Versuch, aber ich finde auch wieder hier die nicht unbedingt. Also ich glaube, da gäbe es andere aus dem Genre, die man eher schicken müsste. Ja, nee, ich finde ja generell, ich bin ja für ja andere Genres oder generell den Song Contest auch so ein bisschen zu sprengen, finde ich ja gut. Damals, wir erinnern uns an die große Ike Höfgold-Diskussion. Aber hier hat bei mir auch jetzt nichts direkt gekitzelt.
Ja.
Jonathan Henrich, nee, also
ist ganz okay,
fand ich einen guten Song irgendwie.
Ja, aber es ist halt ein Cover gewesen.
Aber,
und ich habe ihn gesehen bei der NDR Talkshow, da hat er auch so ein bisschen auf seinem Klavier geklimpert, war nichts Besonderes und ich glaube, da kommt auch nicht viel. Aber so an sich finde ich den ganz nett, also ja.
Julika habe ich gar nicht mehr im Kopf jetzt gerade, ehrlich gesagt.
Ja, das war die erste mit dem Run-Cover.
Naja.
Ja.
Dann, ich bin irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich bin gegen From Fall to Spring. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das was werden kann, ehrlich gesagt.
Ja, also ich fand, deren Auftritt war halt gut, weil haben wir die einen Song performt und das war alles so perfekt aufeinander abgestimmt. Ich meine, die machen ja auch schon lange Musik und so. Das merkt man auch, die sind erfahren und so. Aber ich kann mit der Musik halt nicht viel anfangen. Da fängt es schon mal an und ich finde das jetzt auch nicht irgendwie besonders unique irgendwie. Und wir haben ja öfter mal solche rockigeren Performances und irgendwie fand ich da die beim ESC so ein bisschen, ja, Eindruck. Also fand ich da irgendwie besser gemacht. Also ich kann damit, brauche ich nicht. Aber ich finde es ganz cool, dass die dabei sind, aber kann mir nicht vorstellen, dass Raab da irgendwie sich für die stark macht und will, dass die da gewinnen. Also ich glaube, der hat da eher andere Leute im Kopf.
Ja, also ich bin, habe ich ja eh schon gesagt, gegen Jalen. Ich bin auch, ich habe gar nicht verstanden, warum Leonora weitergekommen ist, ehrlich gesagt. ja. Und Liza fand ich auch den Versuch gut, aber es ist halt am Ende, ist es halt so eine x-beliebige TikTok-Sängerin, ehrlich gesagt.
Eben.
Also ist mal, ums Böse zu sagen.
Ja, und die
dann,
Performance hat mir auch nichts gegeben. Also deswegen. Sie hat einen beliebten ESC-Song gesungen. Thank God. Toll.
Ja, ich fand, sie hat sich wirklich was getraut und hat wirklich einen schlauen Song gewählt. Also sie hat eben nicht den x-beliebigen Pop-Song gewählt, sondern hat wirklich einen ESC-Song genommen.
Mm.
Und das fand ich halt richtig gut. Ich glaube, deswegen ist sie auch weitergekommen.
Ja, ich glaube auch.
Aber ich glaube, da ist auch dann das Ende der Fahnenstange erreicht. Und The Great Leslie, wie gesagt, habe ich auch schon gesagt. Also bleiben für mich am Ende. Also für mich bleiben am Ende jetzt neu durch dich Arbor und Tynna. Mhm. Dann noch Cage, was ich glaube ich mit dem richtigen Song, glaube ich, kann das ganz gut sein. Auf jeden Fall. Dann noch Claudie June. Ich fand Claudie June richtig gut.
Oh, krass, hätte ich nicht erwartet.
Und Moschina. So, das sind für mich die, aus denen ich auswählen würde.
Ja, also Moschina finde ich auch nicht schlecht. Also der kann halt richtig gut singen und ich glaube, der bringt auch so dieses Star-Appeal mit, aber am Ende kommt es dann immer im Song, weil ich glaube, er wird halt einen langweiligen Pop-Song haben, bin ich mir relativ sicher.
Ja, genau. Also der Song muss halt zu der Persona passen. Und,
ja, genau. Und ich habe halt das Gefühl, wenn er dann so einen langweiligen Pop-Song bekommt, wie wir in den letzten Jahren den haben, dann wird es, glaube ich, schwierig. Aber so in sich finde ich den auch mit am meisten Potenzial hat der. Und Claudie June finde ich auch gut, die kannte ich auch vorher. Aber ich finde irgendwie, also ich fand den Song auch ganz cool und sie hatte in ihrer Story irgendwie gesagt, dass sie, dass ihr ESC-Song so ein bisschen steamier ist und so sexier und ich bin auf ihr Album gegangen und dann kann ich ja schon mal ein bisschen gucken, ne, also mit den 3 Minuten, ne, wenn so ein Song ungefähr 3 Minuten lang ist, wer könnte da in Frage kommen und dann habe ich mir so geguckt und die Songs, die da kam eigentlich nur einer in Frage und da war ich so, nee, also... Ja,
also bei ihr habe ich halt am ehesten noch so dieses Lena Meyer-Landrut-Gefühl.
Das
also,
stimmt, ja.
Dass die halt einfach als Person gut ankommen könnte. Ja, und wenn der Song wirklich maßgeschneidert auf sie ist, und da bin ich jetzt, ich habe sie jetzt eher nicht so als so, was du gerade beschrieben hast. Also diese
Richtung wäre
ich
nicht so gegangen,
wenn ich sie gewesen
aber
wäre.
Aber das hatte sie halt gesagt in ihrer Story und dann war ich so ein bisschen verwirrt. Aber kann auch sein, dass sie da irgendwas anderes macht. Ich hatte irgendwie so ein bisschen unangenehm von Yvonne auch, dass sie da irgendwie gesagt hat, ja, das ist wie Taylor Swift und ich höre die nicht und ich werde da immer so ein bisschen allergisch, wenn man irgendwie da so komische Laute von sich gibt, weil es hat halt außer dem Bezug mit Era nichts mit Taylor Swift zu tun, aber naja, das fand ich dann wieder so ein bisschen
unangenehm. Naja, also ich doch, also so ein bisschen war das schon, doch.
Also ja, es ist so dieses Girl Next Door mäßige,
ist aber das ganze Outfit und so, das war doch das voll, Outfit? Also hat doch voll, hätte, ja, hätte doch voll so auf so eine Taylor Swift Tour gepasst auch.
Ja, weiß ich nicht, also ja, aber ich finde sie ja auch cool, so ist ja nicht, aber ich glaube, wenn sie jetzt diesen Song nimmt, wo ich davon ausgehe, dass sie nimmt, dann geht's eher nicht ins Finale oder weit vorne hin, aber
ja.
Potenzial hat sie.
Auf jeden Fall haben wir jetzt ausgesucht, ne? Wir haben beide unsere, also so ein bisschen erste Favoriten genannt, aber wir können erst die Entscheidung treffen nach dem Halbfinale, weil es kommt halt so stark auf den ESC-Song an.
Ja.
Erst dann können wir den finalen Fernsehen für alle Kandidaten oder Kandidatinnen da jetzt vorschlagen, würde ich sagen. Mhm. Gut, dann war das der ESC-Vorentscheid und jetzt nochmal zu ein paar Blitzmeldungen, würde ich sagen.
Mhm.
Und da vielleicht nochmal zurück ins Trash-TV. Es gibt, die KandidatInnen für die neue Staffel von, wie heißt es, Ex on the Beach, da ist eigentlich die große Überschrift, dass es jetzt auch Paare gibt, die teilnehmen. Hast du es gesehen?
Ja.
Also es nehmen 2 Paare teil, wovon dann eben auch jeweils Ex-PartnerInnen im Cast sind. Das ist neu. Ansonsten sind die kleinen Brüder dabei, ne?
Ja.
Okay, da ist nicht viel zu holen. Naja. Im Hause. Hause Jule.
Ja.
Vielleicht da, RTL 2 macht neue Doku-Soap mit Kader Lot.
Ja,
hast du das gesehen?
Nee.
Aber alles im Lot, die Kader und Easy Story. 2 Folgen gibt's ab 5. März bei RTL 2. Da geht's darum, dass Kader ja ihren eigenen Beauty-Salon eröffnet in Berlin und da müssen sie irgendwie die großen Umbauarbeiten machen und haben natürlich ein tightes Budget.
Mhm.
Wie immer. Dann gibt's noch News zu RTL Plus, aber auf der Fiction-Seite. Nach Pumuckl kommt jetzt Heidi.
Mhm.
Heidi wird eine Serie, gemeinsam mit dem SRF.
Aber mit echten Menschen an, oder was?
Mit echten Menschen, ja. Ja.
Okay.
Und also es soll nicht nur quasi ein Reboot sein, sondern eben auch weitererzählt werden. Abenteuer der jungen Heidi in den Schweizer Bergen, auch ihren Weg zur jungen Frau. Also es soll auch ein bisschen Prequel, Sequel sein natürlich.
Mhm.
Dann haben wir noch diese Ochsenknechts, die ab Ende März wieder weitermachen. Genauer gesagt ab 25. März bei Sky. Natasha Wilson und Cheyenne Ochsenknecht und ihr Mann Nino sowie Oma Bärbel sind dabei.
Aber Jimmy nicht, ne?
Also wieder keine Spur von Jimmy, ne, genau.
Komisch.
Auch Yilis, mal schauen, ob sie wieder irgendwie eine Rolle spielt. In den neuen Folgen muss die Familie damit klarkommen, dass Natascha Ochsenknecht mit Verdacht auf einen Schlaganfall ins Krankenhaus kommt. Für Cheyenne steht der Launch ihrer ersten Modekollektion an. Wilson Gonzalez gewährt erste Einblicke in sein Zuhause und ans Filmset seiner ersten eigenen Serie. Ne, da ist er bei ZDF Neo, glaube ich, bald hat er eine eigene Serie.
Cool.
Dann Luca vs. Sandra, eine neue Influencer-Show bei RTL Plus. Also Laser Luca und Selfie Sandra treten in Challenges gegeneinander an. Verrückten Challenges, um genau zu sein, steht hier dabei. Ja, genau das, was ihr erwartet, steckt da letztendlich drin. Und Selfie Sandra ist ja jetzt auch bei Let's Dance dabei. Von daher wahrscheinlich auch so ein bisschen im Rücken dessen. Dann kommt diese Show raus. Dann für uns beide schon interessant. Prime Video hat sich jetzt Knossis Mission Unknown gesichert. Ne? Da gibt es einen ähnlichen Deal wie bei Seven vs. Wild. Also zuerst bei Prime Video und danach bei YouTube ist die VÖ für den 28. Februar, also auch schon bald, geht's da los. Und letzte Blitzmeldung noch zu D-Max. Da gibt's bald eine neue Doku-Soap über Hausmeister, genannt Die Hausmeister. Und es geht um Hausmeister, die anscheinend spannende Alltagserlebnisse da teilen. Mhm. Wie zum Beispiel vier Hausmeister und deren Teams von Bad Bramstedt im Norden bis nach München im Süden. Dabei geht die Kamera mit ihnen runter in den Keller, rauf aufs Dach und rein in die Wohnung, immer nah am Geschehen und an den Menschen. Die heimlichen Helden der Wohnanlage haben einen harten, abwechslungsreichen, aber auch erfüllenden Job. Da wird aus einem pflichtbewussten Handwerker auch schon mal ein strenger Ordnungshüter oder ein einfühlsamer Psychologe, heißt es da. Und die Hausmeister müssen schon mal die vermüllte Wohnung eines Verstorbenen entrümpeln oder sich mit einer überfluteten Tiefgarage und einer kaputten Toilette beschäftigen. So, wenn das mal nichts ist. Also das sind die Hausmeister. Und ja, das war es im Prinzip auch schon von den Meldungen. Da haben wir die letzten 2-3 Wochen einmal im Schnelldurchlauf aufgeholt. Ja, schauen wir mal weiter, wie es mit dem ESC weiterläuft. Promis in der Palme. Es stehen jetzt dann auch Sommerhaus der Normalos und die Big Brother Normalo-Staffel an. Mal schauen, wie das wird. Und bis dahin könnt ihr erstmal Jule folgen. Alles steht in den Shownotes, genauso wie meine Socials und auch die Socials von Fernsehen für alle. Also schaut da gerne mal rein. Sagt uns gerne natürlich, wen ihr im ESC-Finale und damit auch dann letztendlich in Basel, wen ihr da hinschicken würdet, wie ihr Promis in der Palme fandet. Und dann sage ich nur noch Danke fürs Dabeisein an Jule.
Gern geschehen.
Genau, ihr könnt jetzt schon mal abschalten und wir müssen jetzt erstmal unsere Ritterrüstungen nochmal rausholen und den Feuerschwanzauftritt nochmal ganz genau anschauen. Bis dann.